Sie haben die ganze Nacht durchverhandelt. Dieser Satz, der fällt ja in Berichten über politische Verhandlungen ständig. Christine, schüttelst du da als Schlafforscherin den Kopf?
Naja, ich frage mich schon, ob das wirklich nötig ist oder ob man sich einfach nur einigt dann, weil alle ins Bett wollen. Also möglicherweise halt auch auf ein suboptimales Verhandlungsergebnis.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Verhandlungsmarathons in der Nacht.
Wir schauen mal genauer drauf, was das macht mit unserer Stimmung, unserer Kompromissbereitschaft und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, wenn wir sehr lange wach sind und eben auch zu wenig schlafen.
Und am Ende unserer Folge wieder unser Schlafmythen-Check. Diesmal mit unserer früheren Kanzlerin Merkel und ihren kamelartigen Fähigkeiten. Ihr kennt sicher diesen Mythos, dass Merkel mit nur sehr wenig Schlaf auskommt, 4 bis 5 Stunden, weil sie, so sagt sie, vorher Energie speichert. Und wir klären, ob das überhaupt geht. Damit hallo zu Überschlafen mit Schlafforscherin Dr. Christine Blume von der Uni Basel.
Ja, hallo.
Und mit mir, Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge. Danke für eure ganzen Mails an der Stelle erstmal an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns sehr, dass ihr so viele tolle, inspirierende Vorschläge habt und auch so viel Feedback immer schickt. So viel kann ich verraten, an einigen Umsetzungen eurer Vorschläge arbeiten wir gerade. Christine, es hat mit der Ampel in Sachen Schlaf eigentlich alles sehr gut angefangen. Ich habe mal mitgebracht, was Robert Habeck im Oktober 2021 zu den Sondierungsgesprächen gesagt hat. Denn SPD, Grüne und FDP, die haben ja zu Beginn ihrer Sondierungsgespräche versucht, so ein Image zu pflegen in die Richtung, wir sind frisch, wir sind ausgeschlafen und wir prägen ab jetzt einen neuen Politikstil. Also hier Robert Habeck dazu im Deutschlandfunk.
Wenn man sich um 17 Uhr zur Vorbesprechung trifft, um 21 Uhr zur Hauptrunde und dann verhandelt man Open End, was soll denn dabei rauskommen? Also alle sind übermüdet, eher genervt und dadurch schlecht gelaunt. Der Zeitdruck wird immer größer und dann muss man jetzt nicht super helle sein, um zu sehen, dass diese übermüdeten grauen Gesichter in den Morgenstunden, die schlecht gelaunten Journalisten, die vor irgendwelchen Türen warten, nicht zum Gelingen beitragen. Also dann lieber möglichst früh anfangen, konzentriert sein und wenn die Konzentration nachlässt, hört man auf und dann hat man trotzdem 6-7 Stunden gehabt.
Was hast du damals gedacht, Christine?
Ja, I love it. Hey, klingt einfach nur vernünftig. Ich fand das damals super. Und auch eben, dass PolitikerInnen ein Zeichen setzen, dass Schlaf wichtig ist und man ausgeschlafen einfach besser arbeiten kann. Da dachte ich echt, ja, bitte mehr davon.
So, wir können sagen, sie sondieren nicht mehr, sie regieren und dieses Image, das ist passé.
Es ist ein bekanntes Bild. Zu später Stunde treffen Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner am Kanzleramt ein. Suchen weiter nach Geld, um die Löcher im Haushalt 2024 zu stopfen.
Das habe ich mitgebracht aus dem Dezember. Das war während der Verhandlungen um den Haushalt für 2024. Wir erinnern uns alle, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat es ein Loch im Haushalt gegeben und dann war eben Krisenmodus angesagt. Und das passiert ja ständig, dieses Nächte-Durchverhandeln. Nicht nur hier in Deutschland, auch bei internationalen Gipfeln, wie zum Beispiel dem Weltklimagipfel oder den G20. In anderen Runden von politischen VertreterInnen auf der ganzen Welt. Man hat ja fast den Eindruck, so alle SpitzenpolitikerInnen müssten als Einstellungskriterium diese Fähigkeit mitbringen, mit wenig Schlaf auszukommen.
Ja, und es ist sicher auch so, dass eher Menschen in die Politik gehen und da auch erfolgreich werden, die eben sehr, sehr lange Arbeitstage und Schlafmangel auch eher tolerieren können. Und das nennt man in der Psychologie eine Selbstselektion. Also ich wähle einen Job, der zu mir passt. Und das ist natürlich prinzipiell auch erstmal gar nichts Schlechtes, aber beim Thema Schlafmangel, da sollten wir natürlich mal genauer drauf schauen.
Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es kommt ja auch bei sowas wie Tarifverhandlungen zum Beispiel vor, ne?
Oh ja, da gibt es ja gerade ganz viele. Und bei manchen, aktuell, ich sag hier nur mal öffentlicher Verkehr, GDL, da wünscht man sich auch, einigt euch doch bitte endlich. Und vielleicht wäre am Tag verhandeln auch mal gar nicht schlecht.
Höchste Zeit für uns hier bei Überschlaf mal draufzuschauen, was das mit den Menschen und vor allem auch den Entscheidungen macht, die sie treffen und die ja sehr oft sehr viele Leute betreffen, sei es in der Politik oder sei es, weil wir von Streiks betroffen sind. Christine, lass uns doch mal vielleicht zuerst an das anknüpfen, was Robert Habeck, der ist ja heute Vizekanzler, gesagt hat. Wenn sich PolitikerInnen um 21 Uhr zu Verhandlungen hinsetzen würden und die Nacht damit verbrächten, dann seien irgendwann alle übermüdet, genervt und dadurch schlecht gelaunt. Wohlgemerkt, das hat er zur Zeit der Sondierungen gesagt. Ist denn da was dran an dem, was er da gesagt hat?
Na, übermüdet, also da muss man jetzt keine Schlafexpertin sein, um das nachvollziehen zu können. Das kennt ja jeder und jede auch selbst. Man kann das aber noch ein bisschen genauer aufschlüsseln. Also wenn man nachts verhandelt, dann schläft man nicht nur zu wenig, man war auch einfach viel zu lange wach. Und man verhandelt auch seine Zeit, in der die innere Uhr sagt, geh schlafen. Und sicher nicht, sei konzentriert und triff überlegte Entscheidungen. Und ja, genervt und schlecht gelaunt, auch das kennt man ja manchmal auch von sich selbst.
Aber allerdings, was wissen wir denn aus Studien? Was macht Schlafmangel mit unserer Fähigkeit zu analysieren, zu entscheiden, aufeinander zuzugehen, aber auch vielleicht allgemeiner, was macht Schlafmangel mit solchen Verhandlungen?
Lass uns doch an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und darauf schauen, wie es so um die Aussagekraft wissenschaftlicher Studien bestellt ist. Ich glaube, das ist bei unserem heutigen Thema besonders wichtig, das einfach im Hinterkopf zu behalten. Ziel wissenschaftlicher Studien ist ja immer, eine Aussage über eine untersuchte Stichprobe zu treffen. Also man fragt quasi, wie verhält sich die Durchschnittsperson in dieser Stichprobe? Und es bedeutet auch, aus Studienergebnissen lässt sich nicht auf den Einzelfall schließen. Ausnahmen gibt es einfach immer. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Studienergebnis per se irgendwie falsch wäre.
Das würde aber auch bedeuten, ich nehme mal an, wir wissen es jetzt nicht ganz genau über Politikerinnen und Politiker, ja, weil die bei Studien wahrscheinlich eher nicht mitmachen, ne?
Ja, genau. Also in psychologischen Studien sind es oft Psychologiestudierende, weil die müssen das für ihr Studium machen. Dafür gibt es Creditpunkte. Und es könnte natürlich sein, dass PolitikerInnen mit solchen Herausforderungen einfach ganz anders umgehen als Studierende Anfang 20. Und dann könnten natürlich auch die Studienergebnisse auf PolitikerInnen und Politiker einfach gar nicht zutreffen. Und was wir eben hier auch noch bedenken müssen, ist einfach solche politischen Verhandlungen, die sind natürlich extrem komplex, also extrem komplexe Situationen mit ganz, ganz vielen Faktoren, die da reinspielen. Und es gibt ein gemeinsames Ziel, aber jede Partei hat auch eigene Interessen. Ja, und dann ist es irgendwie, man ist lange wach, aber es ist auch noch in der Nacht und vielleicht hat man auch schon länger nicht gut geschlafen und manche anderen kommen aber und sind ausgeruht und so. Also es ist super komplex. Und der Aufbau wissenschaftlicher Experimente ist aber oft sehr, sehr, sehr viel einfacher. Auch eben, weil man so eine komplexe Situation gar nicht jetzt im Labor irgendwie herstellen kann. Und weil die Situation in so einem Experiment einfach sehr gut kontrolliert sein muss. Und das kann natürlich die Übertragbarkeit von Studienergebnissen auf reale Verhandlungssituationen manchmal einschränken. Aber ich glaube dennoch, es gibt eine gute Studienbasis, um eben über dieses Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, zu sprechen und da auch Dinge daraus abzuleiten.
Genau, wir machen einfach eine Annäherung. Genau. Und lass uns doch dafür mal vielleicht Schritt für Schritt verschiedene Aspekte durchgehen, die bei so Verhandlungen wichtig sind. Nehmen wir mal an, wir haben eine wichtige Politikerin, die sitzt bei einer internationalen Verhandlung. Es wird spät, 3-4 Uhr, aber es gibt noch kein Ergebnis. Das ist ja, glaube ich, leider manchmal Normalzustand. Was macht das mit der Stimmung, also der Schlafmangel, der ja hier schon eingesetzt hat und die lange Wachheit?
In Studien findet man ganz konsistent, Schlafmangel, der fördert negative Emotionen. Also so eine unmittelbare Reaktion auf einen Auslöser, das sind Emotionen. Und er dämpft positive. Also auch von so ganz kleinen Ärgernissen, vielleicht einem blöden Blick eines Kollegen, lässt man sich dann viel schneller so aus dem Lot bringen. Und wenn man sich die Stimmung noch anschaut als eher so ein überdauernder emotionaler Zustand, da findet man eben auch, dass Schlafmangel eher für eine schlechtere Grundstimmung sorgt. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass man seine Emotionen mit einem Schlafdefizit weniger gut regulieren kann. Also seine Emotionen nicht so gut unter Kontrolle hat. Und manchmal ist ja diese Regulation super wichtig, um auch ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Ja, Stichwort Ziele erreichen, vielleicht auch zum Thema Kommunikation. Ja, also wir nehmen jetzt mal an, unsere Politikerinnen und ihre KollegInnen, die sind ja hier, um Ergebnisse zu liefern. Ja. Klappt denn da die Verständigung untereinander noch, die Kommunikation in so einer Verhandlungssituation in der Nacht?
Ja, ganz wichtige Frage. Also die Emotionsregulation, die ist da sicher super relevant, wenn man eben ein bestimmtes Ziel, eventuell sogar ein Ziel als Gruppe, erreichen will. Und ich denke da immer an so Situationen, wo man sich als ausgeschlafener, außenstehender Mensch manchmal denkt, hey, könnt ihr euch vielleicht einfach mal gerade nicht so verhalten wie Kinder, wo eins gerade im anderen Sandkastenförmchen geklaut hat? In so einer Situation, da zeigt sich eben der Schlafmangel und die daraus resultierenden negativeren Emotionen auch in der Kommunikation mit anderen. Und zwar verbal und nonverbal. Also verbal, wenn ich mit jemandem spreche, aber auch eben nonverbal, zum Beispiel im Gesichtsausdruck oder darin, wie ich Dinge dann auch rüberbringe. Also es werden mehr negative und weniger positive Emotionen gezeigt. Und auch die Interpretation von Aussagen und Gesichtsausdrücken anderer, die ist eher negativ gefärbt. Und man hat auch gefunden in Studien, dass anderen schneller die Schuld an Problemen gegeben wird. Also man sucht die Fehler weniger bei sich, sondern eher bei den anderen. Mhm. Und also unterm Strich kann man sich einfach vorstellen, das ist keine Situation, die für nächtliche Verhandlungsmarathons spricht.
Es gibt ja eine ganz spannende Studie, da wurde untersucht, wie eine Gruppe eine Aufgabe löst, wenn sie unter Schlafmangel steht. Und da ging es konkret darum, wie offen sich die Teilnehmenden für Ratschläge von außen gezeigt haben. Das finde ich jetzt in dem Zusammenhang ein ziemlich spannendes Experiment. Klingt ein bisschen nach unseren PolitikerInnen hier. Was konnte dabei genau herausgefunden werden?
Ja, also genau, sie haben eben untersucht, wie offen die Teilnehmenden nach einer Nacht ohne Schlaf, also eine ganze Nacht ohne Schlaf war das, gegenüber Ratschlägen waren. Und da hat sich gezeigt, dass die unausgeschlafene Gruppe auch Ratschläge eher angenommen hatte. Und das würde dafür sprechen, dass zumindest eben die Beraterinnen und Berater ausgeschlafen sein sollten oder vielleicht sogar, dass man sich ganz bewusst ausgeschlafene Beraterinnen und Berater in so Verhandlungen mit reinholt, die dann eben nochmal einen ausgeschlafenen Blick mit reinbringen können.
Aber das ist ja vielleicht ganz gut für die Kompromissbereitschaft, oder? Also wenn man dann Ratschläge von außen eher annimmt in so einem müden Zustand, ne?
Ja, möglicherweise. Das könnte sein und es könnte eben unterm Strich auch dazu führen, dass das Verhandlungsergebnis einfach ein besseres ist.
Kommen wir nochmal zu unserer Beispielpolitikerin. Bei so einer Verhandlung mitten in der Nacht, da muss sie ja auch noch verstehen können, worum es geht. Ja, du hast es eben gesagt, solche Verhandlungen sind oft sehr, sehr komplex. Da geht es um ja, Konsens finden mit internationalen PartnerInnen zum Beispiel oder innerhalb einer Koalition. Wie wirkt sich denn so eine lange Nacht auf die Fähigkeit aus, so die Dinge zu verstehen, von denen man redet, also letzten Endes die ganzen Zusammenhänge noch zu erfassen, weil ich meine, ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn wir mal für eine Klausur gelernt haben oder was auch immer, irgendwann hast du das Gefühl, du verstehst in deinem Kopf nicht mehr, worum es da eigentlich geht.
Ja, und also das ist natürlich ganz zentral in solchen Verhandlungen. Man muss sagen, in vielen Fällen kommt man wahrscheinlich nur so zu einer guten oder der besten möglichen Entscheidung unter dem besten möglichen Ergebnis. Und diese Fähigkeit, die erfordert eben zwei Dinge. Zum einen so eine gedankliche oder wir sagen kognitive Leistungsfähigkeit. Also ich muss aufmerksam sein, ich muss Dinge aufnehmen, ich muss Dinge verarbeiten, also die Informationen, die ich bekomme. Vielleicht auch sowas, ich muss mir Dinge vorstellen können. Also wenn ich jetzt der anderen Partei irgendetwas anbiete, dann macht die das und das und dann bietet mir die vielleicht im Gegenzug das und das an. Dass man sich eben so die Bälle zuspielt und auch vorausahnen kann, was die jeweils andere Partei macht. Man muss aber auch Wissen aus dem Gedächtnis abrufen. Man muss das eigene Handeln planen. Man muss kommunizieren. Also es ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und neben dieser kognitiven Leistungsfähigkeit kommt aber auch noch eine Motivation dazu. Also ich muss überhaupt motiviert sein, zu verhandeln und eben diese kognitiven Fähigkeiten einzusetzen, um ein gutes Verständnis der Situation und dadurch vielleicht auch Verhandlungsergebnis zu erreichen. Eine Null-Bock-Strategie, wie sie sich vielleicht dann manchmal in den frühen Morgenstunden irgendwie einstellt, das hilft da einfach nicht. Und beide Fähigkeiten, also Motivation und die kognitive Leistungsfähigkeit, die leiden einfach unter zu wenig Schlaf und daher kann der Schlafmangel dann auch zu einem suboptimalen Ergebnis oder vielleicht auch keinem Ergebnis, das sehen wir ja gerade bei den Tarifverhandlungen häufig, führen. Und was stattdessen dann eben passieren könnte, ist, dass man so zu so einem schnell tendiert. Also man verlässt sich eher auf Routinen, haben wir schon immer so gemacht, machen wir heute auch wieder so. Oder auch so mentale Abkürzungen oder so innere Faustregeln, die wir manchmal haben. Man nennt das auch Heuristiken.
Okay. Gehen wir mal davon aus, neue Fakten kommen dazu. Ja, die sollen in die Entscheidung mit einfließen. Sagen wir mal ein neues Angebot in einer Tarifverhandlung. Ja, ist das denn noch möglich, wenn die Menschen, die da zusammensitzen, müde und zermürbt sind, dass sie so was Neues, einen neuen Aspekt überhaupt noch aufnehmen und einfließen lassen können?
Also über das Aufnehmen neuer Informationen haben wir gerade schon gesprochen. Das ist so ein bisschen eingeschränkt. Aber was in so einer Situation besonders auch erforderlich sein könnte, ist eben, dass ich meine generelle Strategie wechsle oder eben an diese neuen Erkenntnisse und Informationen anpasse. Und die Fähigkeit, sich da anzupassen und die Strategie zu verändern, das nennt man in der Psychologie kognitive Flexibilität. Mhm. Und auch diese Flexibilität, die ist eben durch den Schlafmangel eingeschränkt. Man erkennt vielleicht sich neu ergebende Lösungsmöglichkeiten überhaupt nicht. Also man könnte sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man so auf einer Autobahn von A nach B will. Und man ignoriert einfach die Verkehrsmeldungen komplett, die eigentlich umleiten wollen. Und man landet am Ende im Stau und kommt gar nicht mehr ans Ziel.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Voll das gute Bild. Du hast eben die Kompromissbereitschaft schon so ein bisschen angesprochen. Lass uns auf die nochmal genauer blicken. Also wie wirkt sich das auf die Kompromissbereitschaft der Menschen, die da verhandeln, aus, wenn es mitten in der Nacht ist, wenn sie schon sehr lange wach sind?
Ja, ganz wichtiger Punkt, denn eine demokratische Entscheidungsfindung oder auch demokratische Verhandlungsprozesse, die beinhalten ja in der Regel einfach auch eine Kompromissfindung. Und einige Aspekte haben wir jetzt gerade schon angesprochen, Motivation, Emotionen, Stimmung und so weiter. Das beeinflusst ganz sicher auch unsere Fähigkeit, Kompromisse zu finden. Und in Studien wurde wirklich auch gefunden, dass Konflikte eher gelöst wurden, wenn beide Parteien ausgeruht waren. Und ein Aspekt, den fand ich da super spannend, der könnte eben auch dazu beitragen, dass Schlafmangel eher zu suboptimalen Ergebnissen bei so einer Kompromissfindung führt. Und das ist, dass Schlafmangel auch zu mehr aggressivem Verhalten in sozialen Interaktionen führt. Also das ist wieder jetzt so eine Laborsituation, die klingt jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert in dieser Studie, aber die lässt sich schon auch auf eben auch politische Verhandlungen übertragen. Und in solchen Studien, da verwendet man häufig so standardisierte Spiele, wo man eben auch verhandeln muss. Und in dieser Studie, die ich jetzt hier gefunden habe, da mussten die Teilnehmenden eben Spiele spielen, bei denen es um Verhandlungen und Vertrauen auch in die andere Person ging. Mhm. Und da hat man eben gefunden, dass wenn die 36 Stunden nicht geschlafen hatten, also auch eine super lange Zeit natürlich, im Vergleich zu einem ausgeschlafenen Zustand, dann haben sie den Mitspielenden halt weniger vertraut und als unfair empfundene Angebote, also da ging es jetzt um Geld, diese unfair wahrgenommenen Angebote, die wurden eher abgelehnt. Selbst wenn das bedeutet hat, dass niemand was gewinnt. Also es ist so ein, dann gewinnt hier lieber gar niemand was, bevor wir uns da jetzt auf ein Angebot einlassen, was wir als unfair empfinden.
Vielleicht könnte man das so zusammenfassen als eher eine Blockadehaltung, oder?
Ja, genau. Also beziehungsweise, dass man, bevor man zu einem Kompromiss kommt, wo eben beide ein bisschen Zugeständnisse machen können, sagt man eher so, ah nee, dann nicht.
Ja, ich will ja meins durchsetzen hier, komplett.
Ja, genau. Ja.
Lass uns auch nochmal auf die Risikobereitschaft schauen, weil das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn wir hier über Verhandlungen sprechen und über Schlafmangel. Mhm. Was macht das mit der Risikobereitschaft?
Ja, auch da gibt es Veränderungen. Also normalerweise sind Menschen risikofreudiger, wenn ein Gewinn im Vordergrund steht. Also das macht risikofreudig. Und wenn ein Verlust im Vordergrund steht, dann tendieren wir Menschen eher dazu, Risiken zu vermeiden. Unter Schlafmangel wird diese Tendenz, also risikofreudiger bei Gewinnen und risikoaversiver bei Verlusten, da wird diese Tendenz noch extremer. Mhm. Und das könnte eben auch begünstigen, dass nicht mehr optimale Entscheidungen getroffen werden. Und zusätzlich erwarten wir in so einer Situation auch eher, dass riskante Entscheidungen zu Erfolg führen. Okay. Also wir werden vielleicht so insgesamt, könnte man sagen, ein bisschen optimistischer oder vielleicht zu optimistisch.
Oh, das geht alles echt in nicht so eine gute Richtung, ne? Wenn wir jetzt hier schon länger darüber sprechen, habe ich wirklich das Gefühl, so ein bisschen 9-to-5 verhandeln wäre doch vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Ja.
Lass uns noch kurz auf die Empathie gucken. Also Empathie, die Fähigkeit, sich vielleicht in unser Gegenüber auch so ein bisschen reinzuversetzen. Was sind die Beweggründe der anderen Politikerin, des anderen Politikers? Was macht der Schlafmangel und das lange Wachsein damit?
Ja, so eine Perspektivenübernahme eben auch.
Ja,
und
genau.
Wenn wir eben zu wenig schlafen oder auch zu lange wach sind, dann leidet auch leider diese Fähigkeit. Und auch das kann natürlich dazu beitragen, dass es schwieriger wird, Kompromisse zu finden und gute Lösungen auch zu erarbeiten. Weil man kann sich vorstellen, man muss in so einer Situation, wo man Kompromisse findet, eben auch ein bisschen die Perspektive des anderen einnehmen können. Und jetzt, sorry, mir kommt immer wieder dieses Beispiel GDL und Bahnstreik in den Sinn, aber da hat man das Gefühl...
Es ist einfach aktuell. Ja.
Mit irgendwie ein bisschen die Perspektive des anderen einnehmen, ist da nicht so viel.
Nee, das stimmt. Lass uns mal versuchen, so ein kleines Zwischenfazit zu machen, weil das sind ja schon viele komplexe Aspekte von Verhandlungen, die wir jetzt hier besprochen haben. Würdest du sagen, all in all sind Menschen, die an Verhandlungen sitzen, egal ob es jetzt irgendwie Tarifparteien sind oder Politikerinnen und Politiker, eher gewillt, einem vielleicht auch faulen Kompromiss zuzustimmen, wenn es mitten in der Nacht ist?
Ich glaube, das ist total schwierig, so pauschal zu beantworten. Und hoffentlich kommt es auch darauf an, wie wichtig die Entscheidung ist. Also ich hatte vorhin daran gedacht, dass du das Beispiel gebracht hattest mit den Haushaltsverhandlungen da im Dezember. Das war ja schon eine Situation, die auch sehr akut war. Und manche Situationen erfordern das natürlich einfach, dass man dann auch mal die Nacht durchverhandelt. Aber eben wahrscheinlich nicht alle. Alle Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, die machen sicher eher weniger wahrscheinlich, dass so eine gut durchdachte Einigung oder vielleicht auch so die bestmögliche Einigung erzielt wird. Aber es könnte natürlich auch durch die schwierigere Kompromissfindung sein, dass man das Ding einfach komplett gegen die Wand fährt. Also ja.
Welche Rolle spielt das denn eigentlich, wenn so Verhandlungen sich über mehrere Tage ziehen und dann das Schlafdefizit wirklich auch so richtig ausgebaut wird? Also ich denke da auch immer so ein bisschen an die Weltklimakonferenz zum Beispiel.
Ja, also ich könnte mir einerseits vorstellen, dass so bezüglich des Schlafes die Effekte sich im Laufe der Zeit verstärken. Wir hatten aber auch in unserer Folge zu Schlaf und Stimmung darüber gesprochen, dass man manchmal auch so in so einen Überdrüber-Zustand kommt. Also man würde vielleicht
in so einen High.
Genau, so einen High, so einen hypomanischen Zustand, wenn man sehr wenig geschlafen hat. Und da wäre es jetzt natürlich spannend, wie da eben auch die kognitiven Fähigkeiten und die Motivation beispielsweise reagieren. Kommt natürlich auch darauf an, kommen beide Konfliktparteien zur gleichen Zeit in so einen Zustand? also ist eine komplexe Frage. Ich kann es tatsächlich so jetzt einfach nicht aus dem Stegreif beantworten.
Ja. Hast du das gerade Übertrüber-Zustand genannt?
Ja.
Das finde ich voll das gute Wort. Übertrüber. Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass oft ja auch so eine Strategie ist, die Gegenseite zu zermürben mit solchen Verhandlungen. Ne? Also ich komme jetzt wieder mit der Weltklimakonferenz. Da war ich ja jetzt schon ein paar Mal als Journalistin dabei und kenne mich da ein bisschen aus. Alle wissen eigentlich, das Ende der Konferenz, das ist für so ein bestimmtes Datum angesetzt. Du kannst dich aber darauf verlassen, an diesem Tag wird es kein Ergebnis geben. Also das ist unter JournalistInnen total klar. Alle buchen ihre Flüge auch später. Also niemand würde sagen, ja, ich weiß nicht, am 12. ist es vorbei, dann fliege ich halt am 13. nach Hause. Du würdest immer sagen, nee, komm, ich fliege irgendwie am 15. oder so, weil die machen ja sowieso länger. Und am Ende kommen dann wirklich auch nochmal diese Nachtverhandlungen, ja, weil dann wird irgendwie am letzten Satz in diesem Abschlusspapier noch rumgefeilt und die Partei sagt dann doch noch, ach nee, da mache ich nicht mit. Und da kommen wirklich nochmal so unerwartete Geschichten dann in diesen Verhandlungsnächten. Und es wirkt manchmal so, als ging es eigentlich am Ende nur noch darum, dass überhaupt was zustande kommt. Und manche Delegationen, die spielen da wirklich auch so ein bisschen Spielchen, ja, die verzögern unnötig, verlegen irgendwelche Treffen dann doch nochmal auf eine andere Uhrzeit oder kommen dann so im allerletzten Moment noch mit irgendeinem Gegenargument und sagen, das kann ich jetzt so nicht vertreten und so weiter, das ist bekannt. Und diese Zermürbungstaktiken, die machen ja auch was mit den Leuten. Man hat das Gefühl, das scheint zu klappen, wenn man sich auch so manchen Kompromiss anschaut, scheint faul zu sein an der einen oder anderen Stelle. Spielt da nur der Schlafmangel mit rein oder würdest du sagen auch die Uhrzeit, weil wir haben ja jetzt eben auch darüber gesprochen, dass man dann auch schon wahnsinnig lange wach ist. Also diese Zermürbungstaktik, ja, auf welche Menschen wirkt die vor allem?
Ja, also natürlich beides, also der Schlafmangel und auch die Uhrzeit. Und in so einer Situation ist ja auch noch das Wissen, okay, wir müssen halt jetzt einfach zu einem Kompromiss finden, also der Faktor Zeitdruck spielt da sicher auch noch mit rein. Aber ja, die Uhrzeit und damit auch unsere innere Uhr, die spielt natürlich eine Rolle. Also in den frühen Morgenstunden, da sorgt sie dafür, dass wir über den ganzen Tag betrachtet, über die 24 Stunden des Tages betrachtet, die größte Neigung zu schlafen haben. Und wenn man da Leute irgendwelche Aufgaben bewältigen lässt, dann ist es der Zeitpunkt, zu dem sie am schlechtesten abschneiden. In der Geschichte gab es Ereignisse wie zum Beispiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 oder auch die Exxon-Valdez-Ölkatastrophe. Und die haben sich genau zu diesen Zeiten, eben also in den frühen Morgenstunden, ereignet. Und da wurden fatale Entscheidungen, wirklich fatale Entscheidungen getroffen. Und man fragt sich auch eben in der chronobiologischen und Schlafforschung, ob solche Unglücke am Tag nicht anders ausgegangen wären, beziehungsweise welche Rolle da eben auch die innere Uhr und die niedrige Leistungsfähigkeit gespielt haben.
Es ist wirklich total krass, ne? Also man kann wirklich eigentlich nur hoffen, dass unter unseren Politikerinnen und Politikern oder Menschen, die halt wichtige Entscheidungen treffen in so Nachtbehandlungen, vor allem irgendwie Nachteulen sind oder Kurzschläfer. Du hast das eben schon angesprochen, diese Selektion, ja? Ist es so? Kann man das nachweisen?
Ich habe dazu jetzt keine Studie gefunden, aber es kann natürlich durchaus sein, dass die Effekte von Schlafmangel bei denjenigen, die Politik auch zum Beruf machen, nicht so stark ausgeprägt sind. Denn das ist natürlich einfach was, da sind wir individuell sehr verschieden und reagieren auch individuell sehr verschieden drauf. Aber nur weil jemand das Gefühl hat, nicht so stark drunter zu leiden, heißt das eben auch nicht, dass er oder sie das hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nicht auch tut. Auch Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen, die sind natürlich nicht vor den Effekten von Schlafmangel gefeit.
Also wir können im Endeffekt zusammenfassen, es hat einfach eine große Auswirkung auf das, was Politikerinnen und Politiker entscheiden, wie sie es entscheiden, wie sie ihr Gegenüber wahrnehmen und generell auf den Ausgang von Verhandlungen, ob Menschen jetzt ja frisch und ausgeschlafen und wach sind und zu normalen Uhrzeiten unterwegs sind, sage ich jetzt einfach mal, ich nenne es normal, oder ob wir mitten in der Nacht da irgendwie an etwas hocken und eine komplexe Entscheidung treffen müssen.
Ja.
Lass uns doch mal ein bisschen konstruktiv werden an der Stelle. Wir drehen das Ganze mal um. Warum verhandelt es sich 9 to 5 denn am besten?
Um es auf den Punkt zu bringen, also ausgeschlafene Menschen sind eher in der Lage, weitsichtige Entscheidungen zu treffen und auch Kompromisse unter Einbezug aller vorhandenen Informationen zu finden. Und ganz abgesehen vom Schlaf, denke ich mir auch immer irgendwie so am Abend mal über den Tellerrand der Verhandlungen rauszuschauen, Abstand zu gewinnen, vielleicht Zeit mit der Familie oder beim Sport zu verbringen. Das könnte vielleicht auch ganz hilfreich sein.
Das denke ich mir auch. Also mir kommen wirklich oft die besten Ideen, wenn ich mich mit der Sache gerade nicht beschäftige. Also wenn ich auf dem Weg bin, einen Kaffee zu holen, manchmal auch auf dem Klo oder so, oder vielleicht
unter der Dusche,
zu Hause. Unter der Dusche. Ja, ich kann es total gut nachvollziehen. Vielleicht, wenn man einfach mal das Gehirn so ein bisschen wegschaltet von der Sache.
Ja.
Lass uns noch mal kurz so ein bisschen Wünsch dir was spielen. Du als Schlafforscherin, du darfst entscheiden, wann und wie PolitikerInnen oder Tarifparteien am besten verhandeln und gute Entscheidungen treffen. Wie sieht denn so ein alternativer Politikbetrieb für dich aus?
Zumindest bei planbaren Debatten und Diskussionen, also wenn man jetzt nicht wahnsinnig unter Zeitdruck steht, da denke ich, wäre schon total viel gewonnen, wenn man sagen würde, boah, spätestens um 20 Uhr machen wir hier Schluss und am Morgen treffen wir uns um 8.30 Uhr, um 9 Uhr vielleicht wieder. Dann hat man ausreichend Zeit, mal kurz noch abzuschalten und auch eben zu schlafen. Natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, zum Beispiel wenn wir reden über bewaffnete Konflikte oder vielleicht auch solche Haushaltsdinge, wie da jetzt im letzten Dezember, in denen geht es um Entscheidungen, die wirklich ganz, ganz dringend sind.
Ja.
Und das reicht ja auch irgendwie, wenn man sich da dann die Nacht um die Ohren schlägt. Und ich denke einfach, in allen anderen Situationen, wo es nicht so dringend ist, da sollte man vermeiden, unter Schlafmangel zu verhandeln. Und selbst in solchen Situationen, wo man aber unter Schlafmangel verhandeln muss, da kann man sich vielleicht behelfen und das Risiko für negative Auswirkungen reduzieren, indem man eben zum Beispiel, wir haben es vorher kurz angesprochen, ausgeschlafene Mediatoren oder Ratgeber einsetzt, die zum Teil die kognitiven Einschränkungen kompensieren können. Vielleicht wird es auch schon gemacht. Ich weiß es einfach nicht.
Also ich weiß von den Weltklimakonferenzen, dass es halt so ist, dass es natürlich unterschiedliche Teams gibt. Ne? Also jetzt im letzten Jahr zum Beispiel Annalena Baerbock, die ja dann die Chefverhandlerin ist eigentlich an der Stelle, die ist natürlich nicht die gesamten, ich glaube 12-13 Tage waren das am Ende da gewesen, sondern die kommt für den Schluss und dann wird vorverhandelt. Und sie hat ein Team, was für sich vorverhandelt und zum Beispiel Svenja Schulze war ja auch schon am Anfang da, Entwicklungsministerin und dann wird da so ein bisschen rumgetauscht und sie muss halt nicht diese ganze lange Zeit, alle Tage dann schon bei jedem einzelnen Detail irgendwie dabei sein, sondern sie hat eine Staatssekretärin, Jennifer Morgan, die dann für sie das leitet und im Endeffekt, dann geht es halt wirklich so ans Eingemachte ganz am Ende und da ist sie dann hoffentlich ein bisschen ausgeschlafener dann auch dabei. Ich meine, die Realität ist natürlich eine andere, wie du es gerade gesagt hast, wir haben irgendwie bewaffnete Konflikte, sie muss sich als Außenministerin um sehr viel anderes noch kümmern, kann man, glaube ich, ein Fragezeichen daran machen, wie ausgeschlafen sie da überhaupt hinfahren kann, aber in der Theorie ist es so angelegt.
Ja, und ich denke halt, wenn man so Beraterinnen, Berater hat, die dann immer wieder reingehen und einfach sagen, vielleicht auch, hey, jetzt überleg doch mal, jetzt haben die das und das Angebot gemacht, lass uns mal genau analysieren, was das für eine Konsequenz hat und wie wir damit umgehen. Dann können die vielleicht etwas ausgleichen, was diejenigen, die dann vielleicht am Ende ihre Unterschrift runtersetzen müssen oder zustimmen müssen, was die in dieser Situation nicht mehr leisten können. Also das könnte eine Alternative sein und wie du sagst, vielleicht wird das ja auch schon eingesetzt. Oder eine Strategie könnte zum Beispiel auch sein, dass man für mehr Motivation sorgt. Denn wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, die Motivation, sich dann auch in so ein Thema wirklich hinein zu vertiefen, hineinzudenken, das ist einfach super relevant und eben nicht einfach irgendwann nur abzuschalten. Und da könnte man zum Beispiel den Zeitdruck einfach rausnehmen. Also mehr Zeit geben, sich dann auch unter vielleicht dem Schlafmangel nochmal einzudenken. Das braucht dann vielleicht einfach auch ein bisschen länger. Oder dass man für eine konzentrationsfördernde Umgebung sorgt. Vielleicht auch für Rückzugsmöglichkeiten, dass man sich in kleinen Teams nochmal zurückzieht und so zwischenzeitlich einfach vielleicht nur eine Viertelstunde kurz miteinander spricht und nochmal analysiert. Oder eine Strategie könnte auch sein, dass man für mehr Verantwortungsbewusstsein sorgt. Also auch da eben einen Effekt vielleicht auf die Motivation hat, sich da nicht jetzt rauszunehmen und irgendwie zu einem faulen Kompromiss zu kommen, sondern dass Politikerinnen und Politiker sich da auch bewusst sind, für wen und für welche Langfristigkeit sie dann eigentlich Entscheidungen treffen. Teilweise einfach weitreichende Entscheidungen.
Und ich denke ja auch immer, gutes Catering. So ein vernünftiger Kaffee und vielleicht mal auch eine ordentliche Mahlzeit. Das wäre was, was ich ganz dringend bräuchte unter Schlafmangel. Vielleicht ist ja so eine Kurzzeitlösung auch noch ein Powernap. Also ich habe mich da gefragt, brauchen Parlamente vielleicht so Schlafräume? Es gibt ja zum Beispiel ein Schlafzimmer im Bundeskanzleramt, weil es da ja auch eine Dienstwohnung gibt für Kanzler oder Kanzlerin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, ob Olaf Scholz sich da jemals während Verhandlungen zurückzieht, um Powernaps zu machen. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Wäre es sinnvoll?
Ja, sinnvoll wäre das, denke ich, auf jeden Fall, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, sich da dann so als Minister oder Ministerin rauszunehmen. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber Powernaps sind natürlich in dem Moment, wo man einen akuten Schlafmangel hat und dann auch sagt zum Beispiel, ich kann mich einfach gar nicht mehr konzentrieren, dann können die leistungssteigernd sein. Ideal wäre es natürlich, man wäre gar nicht drauf angewiesen.
Ja, genau. Oder ich meine, als Kanzler kannst du dich wahrscheinlich auch schlecht rausziehen. Aber wäre ja eine schöne Welt, wo man das könnte.
Ja.
Ich meine, das Image von PolitikerInnen, das scheint ja auch zu sein, wir ringen für sie, für euch, die ganze Nacht. Und ich meine, du hast es ja eben auch schon gesagt, es gibt einfach Situationen, vielleicht Friedensverhandlungen oder sowas. Da sagst du nicht, ja, du, ich müsste jetzt dann mal pennen, wenn es vielleicht so aussieht, als ob man ein Ergebnis finden kann. Ist ja auch richtig so. Findest du trotzdem dieses Image im normalen Business, wie du es eben angesprochen hast, sollte vielleicht mal umformuliert werden, so in für sie verhandeln wir ausgeschlafen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch dieses, wir tun alles für sie, für euch, verhandeln da die ganze Nacht. Ich meine, das ist ja auch was, was man durchaus so von Managern irgendwie kennt. Also ich bin so ein harter Hund, ich brauche nur 4 Stunden Schlaf und so. Ja, wer es glaubt, gell? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall auch ein schönes Zeichen, wenn man sagen könnte, unsere Politikerinnen und Politiker, die gehen vielleicht mit gutem Beispiel voran, indem sie eben den Schlaf priorisieren. Und Ich finde es ganz ehrlich, das würde Politikerinnen und Politiker vielleicht auch mal ein bisschen nahbarer machen.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch an so ein Video, jetzt komme ich auch wieder mit Robert Habeck. Ich glaube, der hat das einfach maximal nach außen gekehrt während dieser Sondierungsgespräche. Der hat da irgendwie mal erzählt, dass er auch überhaupt nicht mehr zum Einkaufen kommt und ich glaube, sein Müsli mit irgendwie Wasser oder Apfelsaft gegessen hat. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist mir alles irgendwie so hängen geblieben, weil ich auch dachte so, ach Leute, ey, das kann doch wirklich nicht Sinn der Sache sein.
Ja, aber naja, es macht ihn nahbar.
Ja, das stimmt natürlich. Das macht ihn nahbar. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, naja, also bist du jetzt in einem Zustand, eine gute Lösung für uns zu finden? Ja. Ich weiß ja nicht. Kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Angela Merkel, Kanzlerin Adi, die hat ja mal in einer Talkveranstaltung der Brigitte die Frage gestellt bekommen, stimmt es, dass sie mit 4 bis 5 Stunden Schlaf auskommen? Und sie hat das hier gesagt.
Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken und brauche dann, also ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit, ja. Aber nach einer Weile brauche ich, also ich brauche im Durchschnitt mehr als 4 bis 5 Stunden Schlaf.
Speicherfähigkeit? Mhm. Ich glaube, jeder kennt ja,
sie ist Physikerin.
Ne? Lass uns auf diese Speicherfähigkeit mal gucken. Das ist das, was ich so interessant finde daran. Also quasi Schlaf auffüllen und dann aufbrauchen, wenn man die Energie braucht in Zellverhandlungen. Was sagst du dazu?
Also Schlaf speichern in dem Sinne kann man nicht. Also genauso können wir ja den Akku unseres Handys einfach nicht über 100% aufladen. Wäre super, wenn man so vorschlafen könnte, würde ich auch gern können, aber es geht halt nicht. Dennoch, und das ist vielleicht auch eher das, was sie in der Situation meint, es macht natürlich dennoch einen Unterschied, wie wir zum Beispiel in eine anstrengende Arbeitswoche starten, von der wir vielleicht auch wissen, dass sie ein paar Nächte mit wenig Schlaf beinhalten wird. Anders gesagt, wenn wir halt mit einem vollgeladenen Akku in so eine Woche starten, ist es was anderes, als wenn wir mit nur 70% aus dem Wochenende kommen.
Das heißt, sie spielt vielleicht wahrscheinlich eher darauf an, zu sagen, hey, wenn ich mal eine Woche mich total gut ausgeruht habe, dann kann ich auch mal eine Woche jede Nacht nur 4 bis 5 Stunden schlafen und dann muss ich mich vielleicht auch wieder in aller Ruhe auffüllen. Aber speichern geht natürlich in dem Sinne nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, das meint sie so. Das kann man natürlich auch diskutieren, ob das jetzt besonders gesund und gut ist. Aber dass das dann auch geht und dass viele Menschen das in einem gewissen Umfang auch können oder vielleicht sogar machen. Wir schlafen ja häufig in der Arbeitswoche weniger und holen dann am Wochenende nach. Ja, das ist durchaus möglich.
So, wir können aber festhalten, wie ein Kamel Wasser speichert, können wir nicht Schlaf speichern. Nein. Wir haben keine 2 Extraspeicher auf dem Rücken und auch nicht Angela Merkel hat das. Aber wenn wir ausgeschlafen in eine schwierige Zeit gehen, dann überstehen wir die besser, sagen wir es mal so.
Ilka, was nimmst du aus der heutigen Folge mit?
Ich nehme mit, dass ich das eine sehr gute Empfehlung von dir finde, dass so normalere Verhandlungen, wenn es möglich ist, zwischen 9 und 5 oder vielleicht zwischen 9 und 8 Uhr abends stattfinden und Politikerinnen und Politiker oder Tarifparteien dann vielleicht eher aufeinander zugehen und sich auch besser in ihr Gegenüber hineinversetzen können. Und du?
Ich nehme mit, dass es schön wäre, wenn auch die Politik vielleicht ein Zeichen setzen würde, dass einfach Schlaf etwas Wichtiges ist, ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist und auch sagen würde eben, ja, wir verhandeln für euch 9-to-5.
Das ist ja was, das betonen wir hier immer wieder, Leute. Schlaf priorisieren ist nichts Schlechtes und man muss sich auch nicht damit rühmen, dass man mit ganz wenig Schlaf auskommt. Das macht niemanden zu einem besseren Menschen. An der Stelle dürfen wir euch Danke sagen, dass ihr uns immer so fleißig schreibt an überschlafen@deutschlandfunknova.de und das könnt ihr gerne weiterhin tun, wenn ihr Themenvorschläge und Feedback habt. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.